Was würde das Geld sagen, wenn es mit uns reden könnte? Wir müssen über Geld reden, wir werden über Geld reden, auch wenn es dem einen oder anderen nicht so gut gefällt und nicht so leicht runtergeht. Das habe ich schon gewusst, dass das so sein wird, und das ist ein sichtbares Zeichen, dass ich dringend darüber reden muss. Also ich freue mich eigentlich auch über den Widerwillen, der sich bei euch regt, dass ich über dieses Thema rede, weil ich dann, das ist für mich eine starke Ermutigung, da weiß ich genau, ich bin am richtigen Thema. Ich bekomme aber auch sehr viel Ermutigung von euch, dass ihr sagt, Mensch, endlich sagt mal jemand was zu diesem Thema, weil ich würde gerne das für mich besser ordnen und in den Griff kriegen, und ich würde gerne, ich habe gerade gedacht, es geht nicht weiter, aber ich würde gerne da Ordnung reinkriegen, denn ich habe letzten Sonntag eine steile Aussage gemacht, zu der ich auch stehe. Du kannst nicht Jesus nachfolgen, wenn du keine Ordnung in deinen Finanzen hast. Und Leute, ich weiß mehr und sehe mehr, als ihr denkt, dass ich sehe und wahrnehme. Und die Schwierigkeit, die auch im Gemeindeleben für mich immer eine Herausforderung war, ist, gerade mit diesem Thema umzugehen, weil die meisten Menschen nicht großzügig sind. Großzügig sich selbst gegenüber, aber nicht großzügig, wenn es darum geht, zu geben. Und viele Menschen glauben, wenn sie 20 Euro geben im Monat, dann sind sie großzügig. Gut, wenn du nur 100 Euro im Monat zur Verfügung hast, stehe ich staunend neben dir und sage, fantastisch, wie großzügig bist du. Aber die wenigsten von uns haben 100 Euro zur Verfügung im Monat. Die meisten haben viel mehr, viel, viel mehr. Und vielleicht darf ich das auch nochmal an der Stelle sagen, und ich muss es vielleicht immer wieder sagen, weil es in 9 Jahren auch dann komplett selbstverständlich wird, so einfach so normal, ganz selbstverständlich. In den letzten 9 Jahren haben Irmgard und ich nicht 1 Euro Gehalt von der Gemeinde bekommen. Wir haben hier gearbeitet, umsonst. Sagen wir es mal so, nicht, hoffentlich nicht umsonst, kostenlos. Völlig kostenlos, für euch völlig kostenlos. Und ich arbeite zu Hause extra hart, um das mir leisten zu können, hier kostenlos zur Verfügung zu stehen, das mit euch aufzubauen. Das heißt also, ich wollte es einfach nur noch mal sagen, nicht, dass ich mich dessen rühmen will oder dass ich irgendwie denke, Mensch, Leute, begreift das doch endlich, aber wir schenken euch das, was wir hier tun. Es ist für euch kostenlos. Und das muss es auch sein, weil wir eben alle mit Geld kämpfen und weil ihr bisher, viele von euch, auch noch nicht euer Herz aufgemacht habt in dem Maße, wie es sein müsste. Es ist unmöglich, dass ich hier ein Gehalt bekommen könnte. Unter den gegebenen Umständen ist es bisher in den letzten 9 Jahren unmöglich. Aber was möglich war, und da schaue ich drauf, was möglich war, ist, dass wir das, was wir erleben, das, was wir machen, auch machen konnten. Und das ist tatsächlich eurer Großzügigkeit zu verdanken. Und vielleicht noch eine Zahl, die dich vielleicht dann noch ein klein bisschen mehr sortiert und vielleicht auch ein klein bisschen demütiger macht, wenn du sagst, hier, mich nervt das total, dass der über Geld redet. 9 Einzelspender spenden die Hälfte dessen, was wir im Jahr brauchen. 9 Personen. Und die restlichen 91 von 100 spenden den Rest. Also 9 Personen tragen den Löwenanteil, die Hälfte, und 91 Personen tragen den Rest. Und denk nicht an große Summen. Denke nicht an große Summen. Ja, und denke nicht, dass wir hier reich werden, sondern denke einfach daran, dass das Reich Gottes gebaut werden muss. Und dass ich das jetzt so sagen muss in dieser Klarheit, ist wichtig. Ich bin deswegen auch nicht traurig, und wir werden auch weiterhin als ganze Familie hier uns einsetzen, und ich werde das auch weiterhin ehrenamtlich machen, weil ich einfach denke, weil ich daran glaube, dass Gott große Dinge vorhat mit dem CZA und dass es am Geld nicht scheitern soll. Und nicht daran, dass ich sage, ja, bin ich denn verrückt, dass ich hier so hart arbeite und dann nochmal extra hart arbeite, um das möglich zu machen. Und viele von euch haben auch keine Vorstellung, was das letztlich an Arbeit bedeutet. Allein diese paar Kabel hier neu zusammenzustecken, hat 10 Stunden Arbeit gebraucht. 10 Stunden von früh bis spät, kontinuierlich, einfach nur, um das ein bisschen zusammenzustecken. Das, was ihr hier erlebt, ist so unglaublich viel Arbeit und braucht so unglaublich viel Einsatz. Und ich bin so dankbar, dass wir in diesen 9 Jahren auch da angekommen sind, dass immer mehr Menschen begreifen, ja, es kommt auf mich an. Wenn ich nicht da bin, dann geht was nicht. Also deswegen müssen wir über Geld reden, weil wenn wir über Geld nicht reden, dann bleiben wir stecken auf dem Weg, wo wir eigentlich hin müssen. Wir bleiben stecken. Du bleibst stecken in deiner Entwicklung. Du wirst immer das Gefühl haben, du hast zu wenig. Du wirst immer das Gefühl haben, du musst neidisch sein auf andere Menschen. Du wirst nie zum Frieden kommen. Du wirst nie zufrieden sein. Also die Frage, die letzten Sonntag im Raum stand, war, was machst du mit deinem überschüssigen Geld? Für den Fall, dass du überschüssiges Geld überhaupt hast. Und solltest du kein überschüssiges Geld haben, ist das für mich schon und für dich sollte es ein Alarmzeichen sein, dass du, wenn du kein überschüssiges Geld hast, ja alles das, was du einnimmst, auch ausgibst. Und wir haben die Worte Jesus, sind Worte Jesus, sind nicht meine Worte. Und Jesus wird da ganz klar und er redet mehr über Geld als über den Himmel. So habe ich eigentlich auch das mit Fug und Recht, darf ich eigentlich mindestens 6 Teile, oder dürfen wir, Nico und ich, 6 Teile über Geld reden, weil Jesus hat so viel über Geld geredet, weil Geld, wir kommen, wenn wir auf das Thema Geld zu sprechen kommen, kommen wir mit Dynamiken in Berührung, von dem wir denken, ich glaube es gar nicht. Denn Gier, habe ich gesagt, ist die Annahme, dass alles das, was du besitzt, alles das, was du verdienst, alles das, was du hast, dass das für dich ist, nur für dich oder für deine Familie. Nur für dich. Das ist die Definition von Gier. Und wir haben unser ganzes Geld verplant. Und zwar haben wir es verplant, um es auszugeben oder um irgendetwas abzubezahlen, was wir schon ausgegeben haben oder um für irgendetwas zu sparen, wo wir dann das Geld irgendwann ausgeben wollen. Und wie schlimm das mit dem Geld ist, hast du vielleicht in deiner eigenen Familie erlebt. Das erlebt gerade Jesus, als er dann das uns sagt, was er uns gerade sagt, nämlich zwei Brüder geraten in Streit. Und weißt du, worüber sie in Streit geraten? Über Geld, über das Erbe ihres Vaters, ein Erbstreit. Und Erbstreitereien sind ganz üblich. Das geht hier tatsächlich um Gier, es geht um Unfrieden, es geht um verletzte Gefühle, es geht um den Wahnsinn und es geht darum, dass aufgrund dieser Dynamiken Familien zerbrechen, Menschen nie mehr miteinander reden, sie sogar nicht auf die Beerdigung kommen. Kannst du dir das vorstellen, was Geld anrichten kann? Und anrichtet, beziehungsweise die Gier, dass du immer denkst, du hast zu wenig und dass du immer denkst, du müsstest doch mehr haben. Und dann sagt Jesus, hört mal zu, Leute, zieht mich nicht in euren Streit mit hinein. Und im Übrigen sage ich euch, nehmt euch in Acht. Und ich frage mich, also angenommen, du folgst Jesus nach und angenommen, es ist dir wichtig, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, pass auf, Achtung. Dann sagst du, ja, Jesus, ja, jetzt stell dich nicht so an. Reg dich doch nicht so auf. Was soll denn das? Das ist doch viel zu eng, das ist doch viel zu... Hütet euch vor aller Habgier. Hütet euch, hüte dich. Hab Acht, pass auf, nehmt euch in Acht, sagt Jesus. Vorsicht! Ja, so wie der besorgte Vater, der sein Kind auf die Straße zurennen sieht und schreit, Achtung! Und dann sagt das Kind doch auch nicht, Papa, jetzt. Ich weiß doch selber, was ich mache. Das ist doch nicht so gefährlich. Und du als Vater siehst schon das Auto heranrauschen und siehst schon den leblosen Körper, den du dann irgendwie beerdigen musst. Und genauso ist es Jesus. Jesus sagt, pass auf, nehmt euch in Acht, nehmt euch, seid vorsichtig, seid ganz vorsichtig, hüte dich davor. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir über Geld reden, weil wir nämlich in ein Machtfeld kommen, das dominiert ist von einem Gott, der heißt Mammon. Und dieser Gott Mammon steht direkt im Gegensatz zu dem Gott, dem wir folgen. Und Jesus sagt auch an einer anderen Stelle, du kannst nicht. Und dann sagen wir auch, Jesus, ja, na ja, weißt du, also aus meiner Perspektive kann ich das schon. Und da musst du dir mal vorstellen, was du eigentlich Jesus gegenüber, welche Haltung du eigentlich Jesus gegenüber hast, wenn du sagst, Jesus, da kannst du viel reden. Nein, 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 kann ich schon. Du, take it easy. Wir leben jetzt in 2022. Take it easy. Können wir schon? Kriegen wir geregelt? Und dann sagt das Geld, ich kann deinem Leben einen Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn deines Lebens. Und dein Leben ist nicht ein Wettlauf um mehr Geld. Denn Geld ist überhaupt nur ein Werkzeug. Und wir haben diesen Bibeltext gelesen im 1. Timotheus, wo Paulus an seinen Schüler schreibt und wo er eben einfach auch nochmal deutlich macht, was wir auch immer wieder verdrängen, dass wir nackert geboren wurden und mit nichts gekommen sind und mit nichts auch wieder gehen werden. Und alles, was dazwischen passiert, ist ein Geschenk. Nämlich das Leben und alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Und alle guten Gaben und alles, was wir haben, beten wir oftmals am Tisch, kommt, oh Gott, von dir. Und das ist es wichtig, dass wir diese Perspektive immer wieder haben. In dem Moment, in dem du denkst, dass du mich besitzt, besitze ich dich. In dem Moment, in dem du denkst, du besitzt das Geld dich. Und diese Woche sagt uns das Geld eben genau das. In dem Moment, in dem du denkst, dass du mich besitzt, besitze ich dich. Viele von uns, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber du hast deine Berufsausbildung gemacht und dann bist du angefangen, irgendwo gestartet in deinen Beruf und du hast immer mehr Gehalt bekommen und mit der Steigerung deines Gehalts haben sich deine Ausgaben gesteigert. Proportional. Mehr Einnahmen, mehr Ausgaben. Bei manchen von uns ist es sogar so, dass die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Das bedeutet, wir gehen entweder gegen irgendein Guthaben auf unserem Bankkonto oder wir gehen gegen ein Kontokorrent, also Schuldenkontokorrent, einen Kredit gehen wir dagegen, weil die Bank sagt, gut, mach mal noch mehr Schulden, dann kriegen wir richtig Zinsen, sind wir total happy. Also wie viel Geld brauchst du noch? Und sie schenken dir das Geld oder geben dir das Geld, damit du einfach noch mehr ausgeben kannst, damit du noch mehr Schulden machen kannst. Haben wir als Familie nie gemacht. Ihr wisst, wir haben 4 Kinder. Wir haben nie unsere Ausgaben den Einnahmen angepasst. Wir sind immer gleich geblieben. Das hat uns vor ganz vielem bewahrt. Und das hat uns in allen Fällen in die Lage versetzt, großzügig zu sein. Wann immer wir großzügig sein wollten, konnten wir großzügig sein. Denn ab einer gewissen Summe, und das sind die Grundbedürfnisse, wir haben das jetzt mal in 1. Timotheus, fasst das Paulus zusammen mit Essen, Trinken, Wohnung, Kleidung. Und wenn du das hast, dann sollst du eigentlich schon zufrieden sein und dankbar sein und sagen, ich habe ja schon alles, was ich brauche. Grundbedürfnisse. Machen wir das heute 2022 ein bisschen weiter, sagen, okay, jeder hat auch andere Bedürfnisse. Das ist jetzt hier nicht irgendwie so eine Messlatte, wo du sagst, ab diesem Bedürfnis, wir leben ja nicht im Sozialismus, wo alle gleichgeschaltet werden und alle irgendwie nur eine bestimmte Art von Bedürfnissen haben dürfen, sondern das ist schon auch fließend, Bedürfnis, Bedürfnis, Bedürfnis. Also aber für jeden von uns gilt das aber, wenn ab einer gewissen Summe ist das Geld ausgeben nur noch für das Ego. Nur noch für das Ego, damit andere sehen, was du hast. Wir wollen unser Geld ausgeben, damit unsere Umgebung sieht, was wir haben, beziehungsweise was wir hatten, weil wenn du es ausgegeben hast, hast du es ja nicht mehr. Und wisst ihr, Paulus sagt zu seinem Schüler, Timotheus, sagt er, du Timotheus, wenn du in den königlichen Dienst willst, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann gib dich zufrieden. Und genug ist eben nicht erbärmlich. Wenn du sagst, ich habe genug, bringt dich das in eine unglaubliche Freiheit. Aber das kann man nicht unmittelbar erkennen. Also ich nehme mal ein Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel. Wir als Familie mit 4 Kindern und diesem, ich habe ja letzten Sonntag schon ein bisschen erzählt, wie es uns finanziell ging oder geht. Wir konnten es uns nie leisten, beziehungsweise sagen wir es mal so, das ist ja falsch gesagt, wir konnten es uns nicht leisten. Wir haben es uns nie geleistet, weil wir andere Prioritäten hatten, nämlich zum Beispiel großzügig zu sein. Wir haben es uns nie geleistet, essen zu gehen. Haben wir einfach nicht. Weil du, natürlich, ich will jetzt, wenn hier Menschen sind, die ein Restaurant haben, ich verstehe das, dass du Kosten hast und dass du ein Ambiente schaffst und dass du Personal und ich verstehe das alles, warum das alles so teuer ist. Aber wenn du mit 6 Personen essen gehst, verschlingt das eine Summe, von der du eine ganze Woche leben kannst. Mehr als das. Und zwar gut leben kannst. Sehr gut leben kannst. Aber natürlich bringt dich das in eine Schere, wenn dann nach dem Gottesdienst, damals war das so, Leute zum Essen gegangen sind und wir natürlich nicht mitgehen konnten oder wollten. Papa, die gehen doch da und warum nicht wir? Ich sage, Kinders, wir gehen nach Hause. Irmgard kocht perfekt. Ich mag jetzt schon auch deshalb schon gar nicht mehr so gerne essen gehen, weil ich muss mal meine Frau loben, sie kann gigantisch kochen. Ja, also es ist richtig, richtig gut. Also da muss man wirklich in ein ganz teures Restaurant gehen, um daran zu kommen. Ja, so ist es. Und so haben wir unsere Kinder gelehrt. Wir gehen an der Eisdiele vorbei, da kannst du die Kugel Eis kaufen für keine Ahnung, was die jetzt kostet, 2 €. Ich habe meinen Kindern gelehrt, ich habe gesagt, schau mal, du kannst dich jetzt entscheiden, du kannst hier jetzt eine Kugel Eis haben, weil du dein Bedürfnis unmittelbar befriedigen möchtest für 2 €. Oder wir gehen nach Hause und du kriegst 500 Gramm Eis und kannst dir so viel Eis essen, dass du gar nicht, dass du sagst, Papa, nimm es mir wieder weg, bitte, ich habe zu viel. Da musst du einfach nur dich ein bisschen im Griff haben und sagen. Und dann sagst du, ja, 2 € hier, 2 € da. Wisst ihr was, Leute, das sind Prozente. Und ich sage immer zu meiner Frau, wenn du es 10% billiger kriegst, keine Bank gibt dir 10%. Es ist ein echter Deal. Und wenn du anfängst, so zu gucken und so zu, und du merkst schon, wie das mit dir arbeitet, du merkst schon, wie du in Schwierigkeiten kommst, wie du sagst, ich möchte doch aber dabei sein. Ja, da musst du andere Rahmenbedingungen schaffen, um dabei zu sein. Da musst du eben sagen, und wir standen dann oft dumm da und wurden dann auch nie eingeladen, weil wenn wir eingeladen wurden, dann sind 6 Personen gekommen, da haben die Leute gesagt, oh, die reißen uns die Haare vom Kopf. Also doppelt blöd, ja. Aber dann haben wir uns gedacht, Leute, das ist einfach falsch. Das können wir, wollen wir uns nicht leisten. Unersättliches Streben führt nur zu Unzufriedenheit, führt zu Unfrieden. Und wie viele Menschen leben in Unfrieden, in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe, in ihrer Familie, mit sich selber, weil sie einfach solche Sorgen haben, Geldsorgen. Oder so angefressen sind, weil der Nachbar gerade wieder einen Porsche fährt oder ein neues Auto hat oder neue Klamotten hat oder, was auch immer. Und dann sagst du, nein, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin nicht unersättlich. Ich will kein Sklave sein von Krediten. Ich will keine Herren haben, die mir dann sagen, nee, das darfst du nicht machen und das kannst du nicht machen und das kannst du dir nicht leisten, das darfst du nicht tun und dafür darfst du... Das sagt dir nämlich dann der Herr, der dir den Kredit gegeben hat. Und du bist so eingeschränkt. Du bist so gezwungen, in diesem Hamsterrad weiterzulaufen und du bist einfach nicht frei. Und diese Freiheit müssen wir uns erkämpfen. Und ich sage dir eins, die Freiheit schmeckt viel besser, als dass du deine Lust befriedigst. Weil Unersättlichkeit ist Unersättlichkeit. Und wenn du mal rausschaust, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, alle die Leute, die da draus rumschwirren, alle kriegen nie genug. Es gibt nie genug. Du musst für dich eben jetzt einfach definieren und sagen, ich bin zufrieden, ich habe genug. In dem Moment, in dem du denkst, dass du mich besitzt, dass du mit mir machen kannst, was du willst, besitze ich dich in Wirklichkeit. Und das ist eben das, warum es mir so wichtig ist, über Geld zu reden. Es ist mir nicht wichtig, über Geld zu reden, damit du mehr Geld in die Gemeinde gibst. Deswegen rede ich nicht über Geld. Du kannst das weiterhin so tun, wie du das möchtest. Und du musst es auch so tun, wie du das möchtest. Weil wir wollen ja eine Gemeinde sein, wo lauter Menschen mündig sind, die selbst Christus nachfolgen. Wir kommen doch nicht in eine neue Sklaverei, wo wir sagen, so ab sofort musst du jetzt hier. Wir sind, ich möchte das mal so einfach provokant sagen, wir sind doch nicht in der Kirche. Wisst ihr, in der Kirche kannst du nur Mitglied sein, wenn du dein Einkommen offenlegst und der Kirche erlaubst, einen festgesetzten Prozentsatz von deinem Geld einzuziehen. So ist das in der Kirche, in der evangelischen und in der katholischen. Nö, da haben wir kein Problem mit. Nö, das ist für uns in Ordnung. Wir zahlen das. Wir nehmen die Leistung zwar nicht ab, wir finden vieles doof, aber damit können wir leben, dass die Kirche weiß, wie viel wir verdienen und von diesem Geld einfach Geld wegnimmt. Keiner ein Problem mit. Aber wenn ich sage, du, wir müssten hier mal und vielleicht könnten wir, wäre es nicht möglich und so, dann sage ich, wir reden da schon wieder über Geld. Wisst ihr, das ist halt so. Und viele haben das auch schon irgendwie, weil das ja abgebucht wird, einfach so, das wird halt einfach abgebucht. Das ist so, geht so im Rauschen unter. Und ich setze jetzt noch ein Bonbon drauf, weil ich einfach so in Fahrt bin. Es ist eine Untersuchung, Forschungsgruppe, GfK oder so, hat eine Untersuchung gestellt und hat gefragt, warum sind Menschen überhaupt noch in der Kirche? Sie sind damit nicht zufrieden, sie regen sich auf, der Pfarrer ist, keine Ahnung was. Warum sind Menschen noch in der Kirche? Warum? Und wisst ihr, was die meiste, höchste Nennung ist mit 80%? Die höchste Nennung, warum Menschen noch in der Kirche sind. Obwohl sie die Kirche, obwohl sie da nicht hingehen und obwohl sie auch sonst mit Kirche gar nichts am Hut haben und sich sogar nicht mal als Christen bezeichnen würden. Warum sind sie noch in der Kirche? Mit 80% war die Nennung, weil wir sonst nicht beerdigt werden. Ja, so ist es, so schaut es aus. Das ist die Wirklichkeit. Also wir dürfen hier uns nicht vor der Wirklichkeit. Ich werde noch hier sein, sagt das Geld, wenn du nicht mehr da bist. Ich bin stärker, ich bin mächtiger und ich bin immer noch da. Und deswegen ist es wichtig, dass wir für uns erkennen, wir sind keine Eigentümer. Weil wenn du Eigentümer wärst, könntest du es ja mitnehmen, aber du musst es zurücklassen, du musst es loslassen, du musst es hergeben. Wir besitzen es nicht, sondern wir verwalten es. Und da erzählt Jesus ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist ein ganz spannendes Gleichnis. Und wenn du das für dich mal zu Hause dann lesen möchtest, ist es unglaublich spannend. Er sagt, wiederum sei es wie bei einem Mann, der auf eine Reise geht und seine Knechte ruft und ihnen seinen Reichtum anvertraut. Und dem einen gibt er 5 Talente, dem anderen gibt er 2 Talente und dem Dritten, 1, je nach seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Also von wie viel Geld reden wir hier? 1 Talent, wenn du mal ein bisschen dich in der Bibel auskennst, 1 Talent ist 1 Tageslohn. Also der Mindestlohn mal 6 ist 1 Talent. Falsch. 1 Talent, so, andersrum. 1 Talent, ich habe es mir aufgeschrieben, 1 Talent sind 6.000 Denar. Und 1 Denar ist 1 Tageslohn. Also 1 Talent sind 6.000 Tageslöhne. 1 Talent. 5 Talent sind dann entsprechend mehr. Und 1 Talent bedeutet 20 Jahre Arbeit. Das heißt, du arbeitest 20 Jahre, kannst von dem Geld, was du erarbeitest, nichts nehmen, sondern musst es sparen. Und 20 Jahre arbeitest du, um 1 Talent zu bekommen. Und jeder, der erste hat 5 Talente bekommen, 5 mal 20 Jahre, der andere 2 Talente, 2 mal 20 und der eine 1 Talent, einmal ein Lohn von 20 Jahre Arbeit. Und dann reiste der weg und dann, der Diener, der 5 bekommen hat, ist sofort hingegangen und hat mit dem Geld gearbeitet. Und er hat das Geld verdoppelt, gewann 5 Talente dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hat, 2 weitere hinzu, hat es auch verdoppelt. Und der, der aber 1 Talent bekommen hat, der grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Der wollte damit nichts zu tun haben. Die Art, wie man aus sich aus der Verantwortung damals stehlen konnte, ist, es einfach zu vergraben. Und wenn es dann gestohlen wurde, bist du nicht schuld gewesen. So bist du deine Verantwortung losgeworden. Er wollte das nicht haben. Er hat sich aus der Verantwortung herausgestohlen. Und nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Keiner von denen durfte das Geld für sich behalten. Alle haben das Geld zurückgeben müssen. Und zwar ihrem Herrn. Und er hat mit ihnen abgerechnet und hat gesagt, so, du hast 5 so viel Geld von mir bekommen, was hast du damit gemacht? Und als ich über diesen Text nachdachte, habe ich mir gedacht, krass, wie lange ist denn wohl der Herr weggeblieben? Wie lange ist der weggeblieben? Und wenn du jetzt anfängst, ein bisschen detektivisch zu rechnen und dich ein bisschen mit Geld auskennst, kannst du so ungefähr einschätzen, wie lange der weg war. Denn wir wissen, das Geld hat sich verdoppelt. Und wenn du Geld verdoppeln willst, gibt es eine Faustregel. Das ist nicht ganz genau, aber die Zinseszinsfaustregel ist die 72er-Regel. Das bedeutet, wenn du Geld anlegst und es mit 1% verzinst, 1%, also das wäre ja schon für viele ein Traum, ne? Also im Augenblick kriegen wir nicht mal 1%. Aber angenommen, du würdest 72 Jahre brauchen, bis das Geld sich verdoppelt. So, also dann haben die aber nicht mit 1% Zins gearbeitet, weil die waren ja nicht mehr die Jüngsten, als sie das Geld bekommen haben, und die haben noch gelebt, als der Herr wiederkam. Also 72 Jahre ist ein bisschen lang. Gut, 2% sind 36 Jahre. Braucht 36 Jahre, damit sich das Geld verdoppelt. 3% sind 24 Jahre und 4% wären 18 Jahre. Also irgendwas zwischen 36 und 18 Jahre hat es gebraucht, bis der Herr wiedergekommen ist. Dann war eben die Verzinsung dieses Geldes eben zwischen 2% und 4%. Also das sind so lese ich die Bibel. Ich denke mir dann, oh, was kriege ich für Informationen? Was kann ich mit den Informationen machen? Wie kann ich das ausrechnen? Und schau dir das mal an, jetzt auf der Kurve. Ich habe eine Kurve für dich mitgebracht, exponentielles Wachstum. Und da siehst du hier die 5%, die 5.000, die 5 Talente, und du siehst ungefähr eine Kurve mit 2%, mit 3% und mit 4%. Und verdoppeln tut sich das da bei 10.000. Und da siehst du, wann die Kurve bei 10.000 durchgeht, je nachdem, wie viel Prozent du da verzinst. Nämlich da, da und da. Das sind diese Punkte, wo das sich dann verdoppelt hat. Da hat sich's verdoppelt. Und das ist die Zeit, die der Herr weg war. Und warum ich diese Kurve zeige, ist, weil es einfach so wichtig ist, dass wir das begreifen. Irgendwann müssen wir es begreifen. Die Pandemie hat es uns gelehrt und wir wollten es nicht begreifen und viele haben es immer noch nicht begriffen. Es gibt exponentielles Wachstum. Und jedes Wachstum fängt langsam an und du siehst gar nichts. Und es wird weiterhin gar nichts. Und du musst einfach dran glauben, du musst weitermachen, du musst dranbleiben, du musst sagen, jetzt, das fühlt sich aber gar nicht gut an, ich sehe nichts. Jeder Landwirt muss dadurch, er wirft seinen Samen auf die Erde und er sieht nichts und er sieht nichts und er sieht nichts und er sieht nichts und er sieht nichts. Und dann in relativ kurzer Zeit macht es Busch und die Ernte ist da. Und ob wir nun über Geld reden und sagen, Leute, seid sorgfältig und fangt früh an und nehmt das ernst, weil jedes Mal, wenn du diese Kurve unterbrichst, unterbrichst du das exponentielle Wachstum. Und je später du anfängst, desto länger dauert das natürlich alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, und deswegen haben die haben das Geld bekommen und die haben sofort angefangen zu arbeiten. Die haben gesagt, wir haben keine Zeit, wir brauchen die Zeit, die wir haben, weil wenn der Herr wiederkommt, wollen wir das Geld verdoppelt haben. Wir müssen sofort. Keine Zeit. Und viele von uns sehen dieses Potenzial. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn wir jetzt auf Gemeinde schauen und Gemeindearbeit machen, wir haben eine Vision, wir wollen diese Vision erreichen und wir bearbeiten kontinuierlich, Woche für Woche bleiben wir auf Kurs, bleiben wir auf Kurs, wir bleiben auf Kurs, wir bleiben auf Kurs, wir machen genau das, was wir gesagt haben, dass wir machen wollen, und wir werden es auch weitermachen. Denn eines Tages geht die Kurve durch die Decke, wenn wir treu bleiben. Wenn du dein Geld sorgfältig bewahrst und nur einfach ruhig bist und wartest, wirst du ernten. Du wirst ernten. Das wollte Jesus damit sagen. Es kam nicht darauf an, wie viel jeder Diener verwaltet hat, sondern es kam darauf an, dass er die Lage erkannt hat und die Situation ernst genommen hat und gesagt hat, ich will jetzt sofort, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Gerade in Gelddingen ist Zeit das Kritischste, was du haben möchtest. Und in geistlichen Dingen ist Zeit genau dasselbe. Und es war entscheidend nicht, wie viel Geld sie hatten, sondern es war entscheidend, was sie mit dem Geld ihres Herrn gemacht haben. Und wenn du das Geld von jemandem anderen verwaltest, dann bist du ihm verantwortlich. Und das ist das, was ich dir heute sagen möchte. Wenn du das Geld deines Herrn, das du anvertraut bekommen hast, verwaltet, bist du deinem Herrn gegenüber verantwortlich, was du mit diesem Geld machst. Und ich habe schon aus 1. Timotheus gesagt, der Herr möchte, dass wir Freude haben. Der Herr möchte, dass wir genießen. Der Herr möchte, dass er freut sich daran, wenn seine Kinder Freude haben. Darum geht es alles nicht. Es geht nicht darum, dass wir keine Freude haben sollen, sondern es geht darum, dass unser Herz gefangen genommen wird von Habgier. Fühlst du dich verantwortlich, wie du mit deinem Reichtum umgehst? Sagst du, kann man ja nicht wissen, aber zu wissen, dass man es wissen könnte, müsste dich eigentlich aufschrecken und sagen, ich will es wissen, ich will wissen, wo mein Geld hingeht. Ich will mal nachgucken, was macht eigentlich mein Geld so? Wo ist denn das überhaupt? Wo geht denn das überhaupt hin? Warum ist es so, dass ich am Ende des Monats noch so viel Monat und so wenig Geld habe? Du solltest wissen, und das ist die Verantwortung, die wir als Nachfolger Jesu haben, du solltest wissen, wo das Geld deines Meisters hinfließt. Du bist verantwortlich und du bist auch rechenschaftspflichtig deinem Meister, deinem Herrn gegenüber, wenn du ihm nachfolgst. Wenn du ihm nicht nachfolgst und vielleicht heute gedacht denkst, Mensch, darauf habe ich jetzt auch keinen Bock, da muss ich ja sorgfältiger sein in deinen Finanzen. Du kannst trotzdem daraus sehr viel lernen, weil auch wenn du Jesus nicht nachfolgen möchtest, kannst du Frieden haben in deinem Leben, indem du einfach sagst, das, was ich habe, genügt mir. Ich habe genug Hemden im Schrank, ich habe genug Socken in der Schublade, ich habe genug Wohnraum, ich habe genug zu essen, ich habe genug. Lass uns mit dem letzten Lied nochmal einmal Gott die Ehre geben.